Inforadio Podcast.
Sie werden sterben, lasst uns darüber reden. Mit diesem Satz, der ganz schnell vom Sie zum Ihr überwechselt, wirbt die ARD-Themenwoche um Aufmerksamkeit. Das Sprechen über Tod und Sterben wandelt sich durch die Zeiten und die Kulturen, aber immer bleibt auch Sprachlosigkeit und Angst. Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio aus der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin. Tod, wo ist dein Stachel? Die meisten wissen, das könnte aus der Bibel stammen. Es stammt aus dem 1. Korintherbrief des Apostels Paulus. Das steht über unserem Gespräch. Seine Gewissheit ist oft nicht unsere. Fragend, zweifelnd wollen wir uns dem Thema nähern. Und dazu begrüße ich recht herzlich die Theologin Margot Käßmann. Als EKD-Botschafterin des Lutherjubiläums ist sie ja wohl eine Verfechterin starker reformatorischer Sprache, die Tabus nicht scheut. Und das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum sie eine der drei Paten der ARD-Themenwoche ist. An der Friedrich-Schiller-Universität in Jena lehrt Stefanie Gräfe Soziologie. Sie befasst sich mit Bio- und Gesundheitspolitiken und mit Fragen der Selbst- und Fremdwahrnehmung des Alterns und des Sterbens. Und bei uns ist Claudia Marschner, Bestatterin aus Berlin-Kreuzberg, die sich unter anderem um besondere Formen des individuellen Abschiednehmens in einer multikulturellen Umgebung kümmert. In der Einladung zur ARD-Themenwoche ist vom Tabuthema Tod die Rede. Und wenn ich dann medial in die Wirklichkeit blicke, da wimmelt es von Krimis, von Kriegsreportagen, von Beiträgen über Pflege, Krankheit und Alter. Was an dem Thema ist tabuisiert, Margot Käßmann?
Na, ich denke, das Nachdenken über den eigenen Tod, das Sprechen in der Familie, im Freundeskreis, mit Bekannten darüber, wie will ich eigentlich sterben, was sind meine Vorstellungen, ist mit dem Tod alles aus, bereite ich mich auf den Tod vor? Und ich hoffe, dass diese ARD-Themenwoche dieses Thema an die Küchentische bringt oder an das Abendbrotgespräch oder an das gemeinsame Zusammensein, weil ich als Pfarrerin sehr oft erlebt habe, dass dann die Angehörigen kommen und sagen, wir mussten ganz viel entscheiden, wir wussten gar nicht, ob die Mutter wollte, dass eine Organspende stattfindet, wir wissen gar nicht, wie der Vater eigentlich bestattet werden will, soll es eine Urne sein, soll es ein Grab mit Sarg sein, weil wir nie darüber gesprochen haben. Über den Tod anderer zu sprechen, über Sachfragen zum Tod oder fiktional tot zu sehen, ist etwas ganz anderes als dieses allgemeine Wissen, ich bin sterblich, zur persönlichen Nachricht werden zu lassen.
Im Übrigen sterben immer die anderen, steht auf dem Grabstein von Marcel Duchamp. Wie ist das mit den Tabus beim Sprechen über Tod, über den eigenen, über den Fremden, aus soziologischer Sicht, Stefanie Gräfe?
Ja, also wenn man sagt, Tod und Sterben wird tabuisiert, dann ist das eine etwas paradoxe Feststellung, weil die inzwischen so oft getroffen wird, dass wir jetzt sagen müssen, es handelt sich dann zumindest um ein sehr merkwürdiges Tabu. Wir haben auf der einen Seite tatsächlich das, was Sie schon erwähnt haben, also angeblich soll ein durchschnittlicher Jugendlicher im Alter von 16 Jahren ungefähr 100.000 Leichen auf dem Fernsehbildschirm gesehen haben. Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber das habe ich gelesen. Wir haben auf der anderen Seite eine reichhaltige Publikationstätigkeit in dem Bereich. Gerade jetzt hat der Spiegel ein Sonderheft rausgebracht zum Thema Sterben. Wir haben zahlreiche Berichte über individuelle Erfahrungen mit Sterben. Wir haben eine Veränderung der Bestattungskultur. Wir haben die Hospizbewegung und wir haben gesellschaftspolitische Auseinandersetzungen um Fragen wie ärztliche Beihilfe zum Suizid oder Sterbehilfe, die eben auch sehr, sehr breit politisch diskutiert werden. Das heißt, wenn ich daran denke, was das Wort Tabu ursprünglich bedeutet, also das bedeutet, es kommt aus dem Polynesischen und bedeutet einerseits heilig, andererseits unberührbar. In diesem Sinne handelt es sich ganz sicherlich nicht um ein Tabu. Wenn das so wäre, würden wir jetzt hier nicht sitzen und Sie würden hier nicht sitzen, weil wir alle Angst hätten davor, vor so einer Veranstaltung. Was es aber gibt und was wir feststellen können, ist natürlich eine Veränderung der Arten und Weisen, wie gestorben wird, wie über Sterben gesprochen wird und wie Sterben gesellschaftlich verhandelt wird. Da wären dann so Stichworte wie Privatisierung, Institutionalisierung aus soziologischer Sicht, die vielleicht ein bisschen besser greifen als dieses Schlagwort von der Tabuisierung, das ja immer auch impliziert, dass diejenigen, die das verwenden, sozusagen die Enttabuisierenden sind und sich damit auch im Grunde in so eine aufklärerische Position begeben. Und da würde ich ein vorsichtiges Fragezeichen hintermachen.
Auch wenn ich jetzt meine Überlegung, dass das mit dem Tabu offensichtlich nicht so weit her ist, dadurch ein bisschen bestätigt bekommen habe, frage ich diese Eingangsfrage auch nochmal an die Bestatterin. Sie müssen ja täglich im Grunde genommen erleben, wie Menschen, die zu Ihnen kommen, sich damit auseinandersetzen. Wo spüren Sie da eine Tabuisierung? Wo ist das, was Frau Käßmann angedeutet hat, wir müssen das an die Frühstückstische bringen, möglicherweise schon Realität?
Also ich bin ein Kind der 68er und habe eine Oma gehabt und eine Mutter gehabt, also zwei Generationen. Und wir leben sehr dekadent. Wir schieben alles Natürliche eigentlich weg und theoretisieren es. Also ich habe das von meiner Großmutter gelernt. Die hat mit 60 gesagt, wenn ich mal sterbe, hat in ihr Brötchen gebissen, dann habe ich da eine Vorsorge. Dann möchte ich die Strümpfe anhaben, das Kleid anhaben. Ich möchte, dass wenn die Feuerwehr kommt, dass ich sauber bin. Also wir waren 20 Jahre lang immer am Frühstückstisch, am Mittagstisch präpariert worden, was sollen wir tun, wenn Oma stirbt. Und da wir das aber alles wegschieben, wissen wir eben nicht mehr, was machen wir eigentlich. Also ich merke in meinem Beruf, es kursieren unheimlich viel Legenden durch Filme, Medien. Es gibt eine Hochzahl an Informationen, aber ein Tief an Wissen, was mich irre schockiert. Also ich merke, dass Leute Dinge verwechseln und mich auch Fragen stellen, ob wir Goldzähne aus Krematorien entnehmen oder ob Bestatter Implantate durch Unfälle vor Feuerbestattungen rausoperieren. Also absurdeste Legenden und eine große Angst, was ich eigentlich in einer sehr neuen Zeit sehr merkwürdig finde, wo wir alles anfassen und fühlen können und Ausstellungen machen. Und auch nachdem wir also durch AIDS eine große Öffnung erfahren haben und Sterbehospize gegründet wurden und so weiter, gehen die Leute eigentlich immer mehr weg. Also sie nehmen eigentlich immer mehr Abstand und wissen irgendwie immer weniger.
Woran kann das liegen, Margot Käßmann?
Ich denke, zum Teil liegt das daran, dass das Sterben, ich sage das jetzt auch mal ein bisschen grob, outgesourced wurde. Also das wird verlegt in Altenheime, Krankenhäuser, vielleicht auch Hospize, wobei ich ein Hospiz noch eine andere, ganz andere Kategorie finde. Und die Normalität, mit der du wusstest, im Nachbarhaus liegt die Großmutter im Sterben und vielleicht auch vorbeigingst oder wenn sie gestorben ist, zur Aussegnung oder zum Einsargen gingst, die Rituale sind nicht mehr vorhanden und Rituale, denke ich, geben uns ja auch Sicherheit. Rituale geben dem Leben Halt und Form. Wenn ich keine eigenen Worte mehr habe, dann kann ich als Christin beispielsweise immer noch Psalm 23 sagen oder ein Vater Unser. Ich habe das mal erlebt, da stand ich am offenen Sarg eines 5-jährigen Mädchens, die hatte die Schneeglöckchen in der einen Hand, in der anderen die Barbiepuppe und da verschlug es mir auch die Sprache. Aber ich konnte es Vater Unser sagen, weil das sind Worte, das sind nicht meine eigenen. Oder ich erinnere mich daran, dass der Mann einer Freundin starb und sie rief mich dann an und sagte, Margot, man muss doch die Augen schließen, das weiß ich irgendwoher, aber wie macht man das eigentlich? Und dann habe ich meine Mutter angerufen und die hat gesagt, Gurkenscheiben oder Münzen, hätte ich auch nicht gewusst. Aber das ist ein kollektives Wissen gewesen, weil in der Nachbarschaft gestorben wurde, weil man die Sterbenden bei sich ließ. Und ich habe das auch erlebt, dass dann die Großmutter im Sterben ist und ganz schnell noch ins Krankenhaus gebracht wird für die letzten 24 Stunden ihres Lebens, weil man meint, du hättest sonst vielleicht versagt und nicht alles getan. Da ist auch eine große Angst davor, der Angehörigen oft zu versagen. Und ich denke, dieses Sterben wieder ins Leben zu holen, in die Gemeinschaft zu holen, in unsere Mitte zu holen, das tut uns gut, tut den Sterbenden gut und macht uns auch wieder sicherer in diesen Vorgängen, weil wir dann wirklich drüber sprechen.
Über die Frage der Rituale werden wir gleich noch mal intensiver sprechen. Stefanie Gräfe, das sieht jetzt so aus, als wären wir als Individuen diejenigen gewesen, die ja mit der Zeit irgendetwas vergessen haben oder mit der Zeit nachlässiger geworden sind mit diesen Informationen. Eine Soziologin ist ja immer sehr vorsichtig, wenn es um diesen individuellen Zugang geht. Also was ist denn da in unserer Gesellschaft insgesamt passiert und warum ist es passiert?
Ich würde das, glaube ich, grundsätzlich erstmal aus einer etwas weiteren historischen Perspektive mir angucken. Und da kann man tatsächlich sagen, dass es in der Moderne eben zu diesem Phänomen kommt. Der Tod wird praktisch privatisiert. so wird es genannt, er wird ausgebürgert aus dem öffentlichen Leben und hinter Mauern, sei es des Krankenhauses oder des Altenheimes, praktisch zurückverlegt. Ich weiß noch, zu meiner Zeit, als ich Kind war, hieß es zum Beispiel, man soll Kinder nicht mit auf Beerdigungen nehmen, da nehmen die einen Schaden fürs Leben. Und dann kann es passieren, gerade auch in einer Gesellschaft, in der Menschen eben sehr, sehr alt werden inzwischen, dass man erst in einem relativ hohen Alter das erste Mal überhaupt eine Leiche sieht. Das heißt, man ist tatsächlich mit der Sinnlichkeit des Sterbens und des Todes sehr viel weniger konfrontiert, als man das beispielsweise im 16. Jahrhundert noch war, also wo einfach natürlich aber eben auch sehr viel mehr gestorben wurde, ja, und der Tod einen eben auch plötzlich ereilen konnte auf dem Feld oder auf dem Schlachtfeld, vor allen Dingen durch große Seuchen. Das hat natürlich auch eine andere Seite. Das hängt zusammen mit dem Aufstieg der Biomedizin, das hängt zusammen mit der Veränderung von Gesellschaft überhaupt. Und eine Begleiterscheinung dessen ist eben, dass unsere Lebenserwartung drastisch angestiegen ist im Verlauf der letzten 150 Jahre. Der Tod ist auch deshalb nicht mehr so präsent, weil er tatsächlich erst viel, viel später im Lebenslauf stattfindet. Und das ist etwas, was ich zumindest auch sehr positiv finde, ne? Also, dass wir nicht auf Schritt und Tritt mit Tod und Sterben konfrontiert sind, ist auch ein gesellschaftlicher Fortschritt. Trotzdem müssen wir natürlich fragen, was bedeutet das? Und ich glaube, es ist ganz hilfreich, zwei Dinge zu unterscheiden. Das eine ist das konkrete, ja, sagen wir mal, Antlitz des Todes. Wie läuft so ein Sterbeprozess ab? Da gibt es sicherlich das, was Sie beschrieben haben, dass es weniger Alltagswissen gibt. Auf der anderen Seite haben wir jetzt ja eine Vielzahl von Spezialisten für alle möglichen Dimensionen des Sterbens, sei das Palliativmedizin, sei es Trauerbegleitung und so weiter und so fort. Und die andere Dimension, die meines Erachtens nochmal eine ganz andere ist, ist die der eigenen Endlichkeit. Also wie gehen wir damit um, mit dem Wissen, dass wir endlich sind? Und das ist natürlich in einer säkularisierten Gesellschaft eine Frage, die auf eine sehr spezifische Art und Weise dann beantwortet wird oder eben auch nicht.
Wenn man dran ist und arbeitet und ein Tabu brechen will und die eigene Oma begleiten will oder die Mutter, das kann ja immer nur jeder für sich, dann ist es keine Wissenschaft mehr, sondern dann funktionieren Instinkte, Glaube. Vor mir sitzen ganz viele Familien, die sagen, ich war nie spirituell, ich mochte kein Hokuspokus, keine Kirche, ich bin sowieso gegen alles, aber ich merke, meine Mutter ist da. Ich sage also doch spirituell. Es geht ja darum, dass der Tod etwas, also dieses Leben bereichern soll. Und das kann er ja nicht, indem wir natürlich auch gerne so tun, als käme der Tod am Ende des Lebens. Denn auch Kinder sterben, 6-Jährige sterben, 30-Jährige sterben. Unheimlich viele Menschen nehmen sich das Leben. Darüber wird nicht geredet, die werden immer jünger. Ich habe auch gern die Illusion, dass ich 80 werde und im Zug wegruckle. Aber es ist nicht wahr, ja. Ich erlebe es anders in meinem Geschäft, deswegen ist meine Wahrnehmung eine andere natürlich als Ihre.
Das ist jetzt wieder die Frage, die Sie angesprochen haben mit den individuellen und den gesellschaftlichen Dimensionen. Also statistisch ist es tatsächlich so, dass die durchschnittliche Lebenserwartung eindeutig stark gestiegen ist und dass der normale, verbreitetere Tod, der im hohen Alter ist.
Deshalb haben wir ja auch drei Personen eingeladen, die jede auf ihre Weise professionell zu diesem Thema sprechen können und zugleich als Individuum, als Person auch nicht viel weiter sind als wir alle. Wenn in unserer Einladung stand, dass der Berliner Lyriker Mario Wirz mit seinen Texten anwesend sein wird, dann meint dies, dass er heute in seinen Texten anwesend ist. Er hat mir geschrieben, er sei einfach zu klapprig, um teilzunehmen, wolle sich aber wenigstens mit einigen Gedichten in die Veranstaltung hineinzaubern. Hier ist das erste. Der Reihe nach. Gewalttätig ist das Blau des Himmels an diesen Tagen, zu viel Licht in den Straßen. Schwerarbeit ist jeder Schritt. Ich traue mich nicht, stehen zu bleiben. Verdächtig ist meine Schwäche in den Augen der Alten, die bedrohlich aus den Fenstern wachsen. Der Reihe nach wird gestorben, rufen sie. Ich bin einer, der sich vordrängelt. Mario Wirz, Jahrgang 1956, hat seine HIV-Infektion und die daraus resultierenden Krankheiten immer wieder thematisiert. Angefangen mit seinem nächtlichen Bericht, es ist spät, ich kann nicht atmen, vor immerhin mittlerweile auch schon 20 Jahren. Der bislang letzte von ihm veröffentlichte Lyrikband 2010 hat den programmatischen Titel Vorübergehend unsterblich. Wir sind gleich wieder hier zurück in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Tod, wo ist dein Stachel über Tod und Endlichkeit in einer pluralen Leistungsgesellschaft? Das Forum im Inforadio in Zusammenarbeit mit der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirchengemeinde aus Anlass der ARD-Themenwoche Leben mit dem Tod. Bei mir sitzen die Theologin Margot Käßmann, die Soziologin Stefanie Gräfe und die Bestatterin Claudia Marschner. Und in Gedichten ist Mario Wirz anwesend. Das Gedicht Ausnahmsweise von 1997 beginnt so: Die Kunst des Sterbens beherrsche ich nicht, bin nicht begabt für den Tod, bin auch am Ende ein blutiger Anfänger. Und das Gedicht endet: Für letzte Stunden habe ich keine Verwendung, wenn Sterblichkeit die Regel ist, will ich die Ausnahme sein. Auch am Ende ein blutiger Anfänger. Ständig werden wir im Leben geprüft, evaluiert und nun soll auch noch unser Sterben vollkommen und perfekt sein. Welcher Druck lastet da auf den Menschen? Welche Forderungen, welche Wünsche?
Ein Eindruck ist vielleicht, dass ich das Sterben im Griff habe und dann sagen kann, also jetzt ist es soweit, Donnerstag 14 Uhr und dann kann ich die anderen noch einladen und mache es effektiver, weil sie vorhin vom geboren werden oder vom Gebären gesprochen haben. Das haben wir ja an der anderen Seite des Lebens auch. Also die Zahl der Kaiserschnitte nimmt zu und da kann ich eben auch sagen, Donnerstag 14 Uhr und dann kann der Ehemann sich freinehmen und die Klinik kann es besser planen. Also ich glaube, das korrespondiert schon. Der Mensch möchte es im Griff haben, aber Sterben ist wie Gebären nach meiner Erfahrung individuell. Wir haben es nicht im Griff und wir können jetzt auch nicht sagen, wir werden alle schöner sterben. Ich bin dankbar für die Palliativmedizin, dass wir möglichst den Sterbeprozess schmerzfrei gestalten können. Ich bin dankbar für Hospize. Ich glaube, es hat sich viel getan auch, das muss man auch sagen, in dem Bewusstsein, wie wir Sterbende begleiten. Aber trotzdem bleibt der Tod natürlich schmerzhaft. Einen Menschen zu verlieren, den wir lieben, das braucht Zeit, das braucht Raum. Es kann eine sehr tiefe, gute Erfahrung sein. Eine Frau schrieb mir neulich, ihre Mutter hätte sie ins Leben begleitet und sie hätte ihre Mutter aus dem Leben heraus begleitet. Das sei für sie für immer etwas, was sie im Herzen ganz tief bewegt. Also insofern kann es das geben, aber ich habe auch den Tod von Menschen erlebt, die sich aufbäumen, die kämpfen, wo es lange dauert, wo es Kraft kostet. Deshalb würde ich sagen, es kann jetzt auch nicht noch den Druck zum richtigen Sterben geben als noch eine Leistungsanforderung der Leistungsgesellschaft.
Ja, Claudia Marschner. Ja, also ich habe auch die Feststellung gemacht, dass Menschen, die zu mir kommen und jemanden verlieren, dass es für die eigentlich am schlimmsten ist, die Kontrolle verloren zu haben. Also die Kontrolle eben über die Situation, wo ist meine Mutter? Das ist. Und ich fände es eigentlich eine ganz großartige Möglichkeit, da könnte Kirche, die ich auch sehr irritiert finde, total gut einsetzen und einfach wieder spirituelle, religiöse Welten entwickeln und auch hervorzaubern. Die Kirchen sind ja da. Ich glaube, dass auch Pfarrer sehr irritiert sind und denken, ich muss anders sein als noch früher. Aber Seelsorge muss weiter in den Vordergrund kommen. Das Jenseits muss bildhafter werden. Dadurch wird sozusagen die materielle Welt auch ein bisschen überwunden. Also was ich schrecklich finde ist, und das betrifft so ziemlich alle, ist, dass sie sagen, gut, wir müssen jetzt gucken, meine Mutter ist gestorben, ich muss aber arbeiten, ich bin selbstständig, habe ein Kind, habe einen Mann, kann mir nicht freinehmen. Die sind in einem Stress, das ist unerträglich. Wirklich zu sagen, das ist jetzt wichtig, das ist ein Meilenstein in meinem Leben, egal ob ich alles verliere oder nicht. Ich kümmere mich jetzt nur um den Tod meines Vaters oder meines Angehörigen. Das können die wenigsten.
Das können nur wenige, nicht nur, weil sie es nicht gelernt haben, sondern weil sie natürlich auch in Zwängen und Bedingungen stecken. Und es gibt wenigstens bei vielen, die sich Gedanken machen über eine Patientenverfügung oder über andere Dinge, den Wunsch, wenigstens am Ende des Lebens eine Autonomie zu erreichen, die sie vielleicht in ihrem Leben weniger gespürt haben. Wie ist das mit der Autonomie am Lebensende, Stefanie Gräfe? Was wird da möglicherweise versprochen?
Ja, das ist natürlich ein ganz großes Thema und auch ein sehr komplexes Thema, aber auch eins genau der Themen, die in den letzten Jahren eben auch breit gesellschaftlich verhandelt worden sind und das haben Sie sicherlich alle mitbekommen, auch sehr umstritten waren. Aber wir haben jetzt seit 2009 eben eine Legalisierung der Patientenverfügung und damit eben auch sowas wie so eine gesetzliche Fassung von dem, was als Autonomie am Lebensende verstanden wird. Ich glaube, was damit verknüpft ist, ist ein Versprechen tatsächlich auf ein selbstbestimmtes Sterben, das auf der anderen Seite aus meiner Sicht aber eben auch ein Stück illusionär ist. Also weil es eben genau das, was eigentlich das Sterben auszeichnet, nämlich die Tatsache, dass ich Verfügung und Kontrolle abgeben muss in diesem letzten Lebensvollzug, so ein bisschen überblendet mit einer Vorstellung von Autonomie, die ich durchsetzen kann, indem ich bei Zeiten rechtzeitig ein Formular ausfülle. Und ich glaube, dass das tatsächlich zum einen zu ganz konkreten, schwierigen Situationen am Sterbebett führt. Das ist ein großes Thema, über das sich dann eben auch Mediziner unterhalten und Juristen. Wie geht das dann? Und wo es sehr unterschiedliche Erfahrungen gibt. Aber was gleichzeitig eben auch transportiert, ich bin dafür verantwortlich, ob mein Sterben problemlos abläuft, möglichst weitgehend problemlos. Und meine Sorge ist so ein bisschen, dass durch solche juristischen Instrumente wie die Patientenverfügung das Augenmerk eben darauf gerichtet wird, wie man solche juristischen Regelungen abfasst und das Sterben in seiner Besonderheit als eben nicht in alle Einzelheiten planbarer Prozess, der vor allen Dingen eben auch sozial ist, also der abhängig davon ist, in welcher Betreuungssituation bin ich, wie sind meine Angehörigen eingebunden, der eine Kommunikation voraussetzt zwischen Angehörigen und Ärzten und so weiter, dass das so ein bisschen aus dem Blick gerät und es zu einer Frage wird, habe ich das richtige Formular ausgefüllt und bin ich dabei richtig juristisch beraten worden. Und wir machen ja auch Interviews mit älteren Menschen und da taucht das eben auch immer wieder auf. Also einerseits als Wunsch eigentlich durchgängig für die Zukunft. Ich möchte, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Also vorausgesetzt, es geht der Person ganz gut. Und dann soll es ganz schnell vorbei sein. Und für den Fall, dass das nicht so ist, habe ich eine Patientenverfügung. Also gesellschaftlich bedeutet das natürlich auch, könnte es jedenfalls bedeuten, dass eben sich auch ein Druck aufbaut auf Einzelne zu sagen, wenn ich voraussehe, ne, aufgrund der Situation, in der meine Familie beispielsweise ist. Oder wir haben ja auch immer mehr Menschen, die eben gar nicht in so festen Familienverbänden leben. Wenn ich das vorausschaue und gleichzeitig sehe, wie sich das Gesundheitswesen entwickelt, dann wird meine Angst davor, dass das Sterben tatsächlich sehr fremdbestimmt abläuft, größer und meine Bereitschaft sozusagen, einen Behandlungsabbruch vorsorglich zu verfügen, auch. Und das halte ich für ein Problem.
Ja, wobei ich ja denke, dass das zusammenhängt für mich. Also das eine, ich bewundere, dass die palliativmedizinische, also schmerzmedizinische Versorgung und die Hospizversorgung, müssen wir sagen, sind entstanden durch ehrenamtliches Engagement. Das waren Menschen, die ihr Sterben erlebt haben, haben gesagt, das kann doch nicht sein, dass man so schmerzvoll sterben muss in einer Zeit, wo es so viele medizinische Möglichkeiten gibt. Und beim Hospiz oder auch der ambulanten Hospizbewegung war das sehr ähnlich. Bei der Patientenverfügung möchte ich aber einen anderen Aspekt noch zufügen. Ich habe das ja am Anfang schon gesagt, dieser Entscheidungsdruck auf Angehörige ist ja auch ungeheuer schwierig. Und zum Beispiel, ich habe eine Patientenverfügung notariell auch hinterlegt, weil ich meinen Kindern ersparen möchte, diese Entscheidung beispielsweise, wird eine Magensonde gelegt oder nicht. Das ist so eine Entscheidung, die unter Druck geschieht ganz oft. Eine Magensonde legen dauert 7 Minuten, aber eine Magensonde entfernen ist ein langer, langer juristischer Prozess. Und in der Situation, wo du siehst, dass deine Mutter die Nahrung verweigert und du musst miterleben, der Sterbeprozess dauert, weil sie keine Nahrung mehr zu sich nimmt und keine Flüssigkeit oder es auch nicht mehr kann. Und das habe ich oft auch gesehen, dann diese Angst, kann ich meine Mutter eigentlich verhungern lassen? Ist es, glaube ich, für die Angehörigen, kann die Patientenverfügung auch, ich verstehe Ihre Argumente, aber die Patientenverfügung kann auch eine Erleichterung sein, zu sagen, das ist nicht nur der mutmaßliche Wille, sondern ich denke schon, dass ich im Sinne meiner Mutter handle, wenn ich das tue.
Es braucht dann allerdings den Raum, auch den gesellschaftlichen Raum, nicht eine Situation zu schaffen, in dem jemand sagt, ich will ja nicht zur Last fallen. Warum eigentlich nicht? Einer trage des anderen Last könnte ja eigentlich auch an so einem Punkt auf deine Forderung sein. Ich frage das nur so.
Nee, das ist in unserer Gesellschaft natürlich eines der Probleme, nicht zur Last fallen soll. Deshalb soll Sterben dann auch effektiv sein. Und wir haben eine Situation, in der die Pflegeversicherung das gar nicht alles bezahlen kann, was da an Pflege notwendig wäre. Und viele eben nicht im Familienverbund leben, die Angehörigen berufstätig sind und gar nicht die Zeit haben für diese intensive Pflege. Und dass dann Menschen das Gefühl haben, ich möchte keinem zur Last fallen, da möchte ich auch noch anonym die Asche verstreut haben, weil ich auch im Grab niemandem zur Last fallen will, das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die ich in der Tat für hochproblematisch halte.
Ich habe die Erfahrung auch gemacht, also so meine größte Lehrmeisterin war wirklich meine Großmutter, aber sie hat eben auch den ganzen Tod, das war irgendwann mit 60 Thema, sie geht mit ihren Freundinnen zum Bestatter und macht eine Vorsorge, sie wurde aber 90, das heißt, also wir reden mal über eine Zeitspanne von Tod ist jetzt Thema, ja, sie wagte sich dann ran und am Ende habe ich festgestellt, meine Oma hat alles organisiert und ich habe nichts mehr zu tun. Ich fand es sehr frustrierend, auf sich zurückgeworfen sein, also rauszugehen aus einer Aktivität, in der wir ja permanent sind, auch in so eine Stille und damit klarzukommen, dass eben keiner mehr da ist, das fand ich schon sehr schwer. Also jetzt bin ich 46, ich habe angefangen in dem Beruf, da war ich 26 und hatte auch alles vor mir. Und heute denke ich auch manchmal so, komisch, eigentlich bist du ganz doof, ja, du machst hier so ein paar Sachen, am Ende gehst du. Was bedeutet das eigentlich? Also so eine Sinnfrage verdränge ich auch gerne mal, bin ich schon auch ganz ehrlich. Weil man eigentlich, und das ist die Lehre des Todes, eigentlich müssten wir sagen, wir gucken uns jetzt die Welt an, wir gehen überhaupt nicht mehr arbeiten, wir pfeifen aufs Geld, wir schmeißen unsere Handys weg, weil wir leben wahrscheinlich also 30 Jahre, 40 Jahre noch. Wir unterhalten uns miteinander, wir feiern und freuen uns miteinander und die Firmen lassen wir jetzt mal Firmen sein. Eigentlich sind wir ziemlich doof.
Aber ich finde es auch gar nicht doof, aber ich finde, das ist doch eine Intensivierung des eigenen Lebens. Ich muss das ja nicht jeden Tag und jeden Morgen machen, dass jetzt der letzte Tag meines Lebens wäre, das kann kein Mensch. Aber wenn ich grundsätzlich mir klar darüber bin, dass mein Leben begrenzt ist, ich habe vielleicht noch 2, 5, 10, vielleicht 20, vielleicht 40 Jahre, ich weiß es nicht. Aber diese Begrenztheit macht es ja auch intensiver und kostbarer.
Sie arbeiten aber in einem sehr nahen Beruf. Ich treffe ja auch Menschen, die sind zum Beispiel Verkäuferin bei Douglas. Die machen so ganz normale Sachen, Kosmetikerin, Friseurin und so. Wo ich denke, womit die so hadern? Eigentlich müsste ich die alle mal mit in meinen Beruf nehmen. Die machen sich so viel Sorgen um alles Mögliche, um irgendeine BEWAG-Rechnung oder...
Verändert das was, ihr Umgang damit mit den Menschen, dass die dann plötzlich sagen, ach, ich habe jetzt eine Bestatterin getroffen, die geht da ganz anders an die Sachen ran?
Ja, naja, ich bin natürlich immer auf einer Party, bin ich immer die Angesprungene am Nudelsalatteller. Wenn ich dann mal meine Ruhe haben will, dann hören die ist Bestatterin und jetzt quetschen wir sie mal. Also die Neugier und das Wissen wollen, das ist schon da, nur nicht eben offiziell ins Geschäft gehen, sondern, also da ist so ein Aberglaube, auch bei den Leuten, die sagen, sie glauben nicht. Aber es ist auch der I-Faktor, also I, die ist Bestatterin und die Leichen, es ist eben nicht Dior und Gianni Versace und so. Aber ich finde es zum Beispiel schade, dass Zeitprotagonisten auch nicht hier sein können, wie der Mario Wirz, können wir ja mal grüßen, oder? Und ich hätte ihn gern kennengelernt, jetzt lerne ich seine Gedichte kennen und so. Das sehe ich schon so ein bisschen anders. Also wenn ich auch meine Nachgeneration, die meine Kinder sein könnten, manchmal so beobachte in der Stadt, wo ich so denke, ach schade, ja, es ist schon alles ein bisschen grober geworden, oder? So unherzlicher. Haben Sie darüber Studien? Über die Verrohung?
Über die zunehmende Unherzlichkeit der Menschen?
Ja, ja.
Nein. Nee. Es wäre vielleicht ein Forschungsprojekt der deutschen Forschung.
Ja, wäre ein zukünftiges Forschungsprojekt.
Wie herzlich sind Sie?
Aber Stefanie Gräfe, Sie haben die ganze Zeit signalisiert, ja, Sie möchten
genau,
auch.
Genau, ich wollte zu diesem Punkt mit den Patientenverfügungen einfach noch mal ganz kurz eine Sache sagen, nämlich, dass das sozusagen das Versprechen ist und im günstigen Fall klappt das auch so, dass das in einer Situation für die Angehörigen Entscheidungen erleichtert. Das setzt aber voraus, dass die Situation wirklich eindeutig ist, also dass die Mutter tatsächlich im Sterben liegt. Das Gesetz, was wir jetzt haben, ist aber ausdrücklich nicht auf Sterbesituationen beschränkt. Und es gibt ganz viele Menschen in Pflegeheimen, die Magensonden haben, aus Rationierungsgründen, weil keine Zeit da ist, dass sie gefüttert werden. Dann stellt sich die ganze Situation nochmal völlig anders dar. Und wenn dann eine Patientenverfügung vorliegt, in der eindeutig drinsteht, ich möchte keine Magensonde, kann das sein, dass das eine Entscheidungssituation für Angehörige ungeheuer erschwert, weil sie eben nicht situativ entscheiden können, liegt meine Mutter tatsächlich im Sterben? Ist das jetzt der Punkt, wo eine Magensonde das Sterben qualvoll verlängern würde? Oder ist das ein Punkt, wo eine Magensonde, was ein Eingriff ist, der durchaus auch gar nicht unbedingt sehr gravierend sein muss, noch dazu beitragen kann, dass sie unter Umständen noch einige Wochen oder Monate ein gutes Leben hat, oder wo die Magensonde gelegt worden ist, weil keine Zeit zum Füttern da ist? Also es sind ganz unterschiedliche Situationen. Meine Befürchtung wäre eben gerade, dass da durch eine Patientenverfügung so eine Scheineindeutigkeit entsteht und so eine Scheinentlastung noch deutlicher. Das Beispiel aus dem Bekanntenkreis, wo der Vater verfügt hatte, er will auf keinen Fall künstlich beatmet werden, im Sterbeprozess aber dann in eine Situation kam mit schrecklicher Atemnot, wo klar war, in diesem Sterbeprozess wäre es eine wirkliche Erleichterung, er würde jetzt Sauerstoff bekommen. Wie geht man jetzt damit um, wenn in der Patientenverfügung steht, ich will nicht künstlich beatmet werden? Und da würde ich es einfach schöner finden, man hätte die Möglichkeit, dann zusammen mit behandelnden Ärzten, mit Palliativmedizinern entscheiden zu können, was braucht diese Person jetzt, als mich auf ein Formular zu beziehen, was vielleicht 10 Jahre vorher ausgefüllt worden ist oder von mir aus auch erst 2 Jahre vorher und was all diese Situationen gar nicht antizipieren kann.
Weil, und da wären wir wieder an dem Anfang unseres Gespräches, die Erfahrung, die vielleicht noch vor 20, 30 Jahren gemacht wurde, dass man in der Familie sehr viele Menschen auch beim Sterben erlebt hat, verloren gegangen ist. Claudia Marschner hat vorhin gesagt, es gäbe doch die Aufgabe der Kirchen. Und das war so ein strategisches Argument. Da müsste natürlich die Theologin erstmal sagen, also wir können uns nicht einfach von der Gesellschaft, was die jetzt gerade braucht, vorschreiben lassen, das setzen wir um. Wie ist das in einer pluralen Gesellschaft? Die Kirchen bieten ein Sinnangebot unter vielen, aber sie werden auch bei bestimmten existenziellen Fragen der Endlichkeit eher gefragt als andere.
Ja, zuallererst mal muss ich sagen, ist die Kirche natürlich da für die Menschen, die Christinnen und Christen sind. Ich sage es mal die Kirche und meine die Kirchen, die erwarten, dass sie an den großen Rite-Passage, an den großen Übergängen ihres Lebens begleitet werden. Und natürlich ist der Übergang in den Tod ein ganz zentraler. Und dass wir da für unsere Mitglieder die Trauerfeier gestalten, den Menschen würdig bestatten, eine trostvolle Ansprache halten, die Rituale anbieten, die wir haben für Menschen des Glaubens. Ich halte Beerdigungen für eine große Chance, auch von dem Glauben so zu reden, dass er Menschen ins Herz trifft und Menschen sagen, doch, das bewegt mich, doch, das vertröstet mich nicht. Also es ist keine Vertröstung, auch nicht Opium des Volkes, diese Zuversicht, ihr dürft weiterleben und es gibt eine Hoffnung auf ein Leben bei Gott, das weiter ist als unsere Zeit. Der Tod ist kein hoffnungsloser Fall und der Tod ist auch kein Punkt, sondern der Tod ist ein Doppelpunkt. Wie das aussehen wird, die Bibel sagt, die Tränen werden abgewischt und Not, Leid, Geschrei und auch der Tod werden ein Ende haben. Aber es ist eine große Hoffnung und ein großes Hoffnungsbild, das ich bei einer Beerdigung immer vermitteln wollte und gleichzeitig auch diese Lebenskraft vermitteln, ihr, die ihr zurückbleibt. Bleibt nicht im Sterben verhaftet, sondern ihr sollt ja auch leben. Das ist aber erstmal für die Christinnen und Christen. Das kann ich als Angebot nur sagen. Bei jeder Beerdigung, die ich halte, sind natürlich auch Menschen da, die nicht glauben, die nicht Christen sind. Vielleicht trifft es sie im positiven Sinne, dann freue ich mich. Natürlich gibt es dann die großen Situationen, das erleben wir immer wieder, wenn es große Katastrophen, 11. September, Schulmassaker oder ich nehme es mal, Tod von Robert Enke, damals in Hannover habe ich die Trauerfeier gehalten, wo plötzlich klar ist, da brauchen wir wieder diese Worte, die größer sind als wir selbst und keine Betroffenheitsfloskeln, die uns gerade eben eingefallen sind. Und da sind die Kirchen weiterhin in Deutschland Orte, die Menschen dann aufsuchen, weil sie wissen, da ist noch so etwas vorhanden von Tradition, Kultur, Bestattungskultur, einem Wissen um Leben und Sterben, das nicht verdrängt wird in der Schnelligkeit und in der ständigen Innovation und Mobilität unserer Zeit. Also oft wird den Kirchen ja auch vorgeworfen, sie müssten mobiler sein, schneller sein, moderner, effektiver. In solchen Situationen wissen Menschen dann auch, es ist genau das, was wir brauchen, dieses tiefe Wissen um Leben und Sterben, das viel, viel älter ist als wir selbst mit unserer rasenden Gesellschaft.
Man sagt so schön, das Leben geht weiter, auch im Inforadio mit Nachrichten. Dann sind wir gleich wieder hier zurück in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Aus der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, das Forum im Inforadio zur ARD-Teamwoche Leben mit dem Tod, mit der Soziologin Stefanie Gräfe, mit Margot Käßmann, der Theologin, und Claudia Marschner, der Chefin eines Bestattungsunternehmens in Berlin-Kreuzberg. Claudia Marschner, war das Sinnangebot?
Ja. Also ich würde nur anbauen. Ich merke, also ich finde, das ist subjektiv und merke auch, dass die Kirchen, also das merke ich auch in meinem Beruf, sich zurückgezogen haben. Also irgendwann wurden sie mal verbannt und dann haben sie sich auch zurückgezogen. Ich glaube, da sind die 68er dran schuld. Und ich finde, Kirche kann ruhig wieder ein bisschen pathetischer werden und inhaltsschwanger und auch dramatisch. Und ich habe eine Erfahrung gemacht mit unserem Pfarrer in Kreuzberg, da ticken die Uhren immer ein bisschen anders und der ist auch jünger und sehr offen und der hat, wir telefonieren viel und dann hat er gesagt, hallo, er muss ein bisschen betteln gehen, Obdachlose bekommen jetzt ein Grab und er möchte, dass die auch Schilder bekommen. Und er fragt halt alle Firmen im Kiez und dann sage ich, gut, ich spendiere 2 Schilder. Und dann sagte der, okay, sie erscheinen in einer Pressemitteilung. Ich sage, da will ich gar nicht hin. Und dann sagt er, wo wollen Sie denn hin? Ich sage, na, ich will, dass Sie für mich beten. Also, dass sie für mich eine Kerze anmachen, in der Passionskirche beten, und zwar mit allem Schingderasabum. Ansonsten muss ich halt 3 Schilder spendieren. Das kann ja auch humorvoll sein.
Wenn es eine evangelische Kirche war, wird es schwierig mit dem Ablasshandel.
Ich mache ja auch Fehler, ja. Und irgendwann werde ich ja vielleicht da irgendwie...
Vielleicht schaffen wir bis 2017 das nochmal zu klären.
Aber das fehlt mir so, ja. Also gerade was wir in Filmen sehen, also dass der Padre nochmal seinen Segen geben muss und so weiter. Das fehlt mir in Berlin so ein bisschen.
Aber was daran ist sozusagen Ritual als eine Form theatralischer Weltvergewisserung, die eben in unserer Kultur durch die christliche Tradition, durch große Texte transportiert wird und möglicherweise für andere, für Menschen, die nicht glauben, auch in einer Form gebracht werden können. Es ist ja sehr viel darüber nachgedacht worden, wie kann man Trauerfeiern gestalten, wie kann man Rituale bilden. Wie ist das mit den Ritualen, Stefanie Gräfe?
Oh, das ist eine ganz schwierige Frage, aber natürlich ist es erstmal so, dass in einer säkularen Gesellschaft und in der leben wir, es keine allgemein verbindlichen Rituale für alle geben kann, auch in gewisser Weise, oder sich diese Allgemeinverbindlichkeit der Rituale ausdifferenziert und pluralisiert. Das ist tatsächlich etwas, wo ich glaube, da können wir auch kaum hinter zurück. Es wird wahrscheinlich so sein, es ist auch jetzt schon so, und die Entwicklung wird wahrscheinlich so weitergehen, dass es eben unterschiedliche Angebote gibt. Und eines davon ist dann das der Kirchen. Aber es gibt eben auch viele andere, unter anderem ja auch dieser neueren, moderneren Bestattungskultur. Ich war jetzt fast so ein bisschen erstaunt, dass Sie diesen Appell an die Kirchen gerichtet haben, weil ich gedacht habe, man könnte es ja auch umgekehrt sehen und sagen, dass die Lücke, die jetzt durch den, ob das jetzt ein Rückzug der Kirche oder der Gläubigen ist oder wie auch immer, aber dieser Bedeutungsverlust, den Kirche erfahren hat im zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, ist ja, also hat ja genau die Lücke geschaffen, in den Unternehmen wie Ihres auch dann hineingehen und einen Bedarf decken, der genau dadurch auch frei geworden ist. Und das ist eben, würde ich jetzt erstmal ganz wertfrei sagen, das, was wir feststellen, es kommt zu einer Pluralisierung von Normen und damit auch zu einer Pluralisierung von Ritualen und damit auch zu einem Verschwinden von Ritualen. Das kann im Einzelfall traurig sein. Ich glaube, es ist ein bisschen unabänderlich, also dass wir dahin kommen werden, eine gemeinsame Trauerkultur, die für alle Mitglieder der Gesellschaft, einer pluralen Gesellschaft, wo Menschen eben aus unterschiedlichen Kulturen kommen, aus sehr unterschiedlichen Lebensaltern eben dann auch kommen, in einer Gesellschaft wie der unseren, dass es die geben kann und geben wird, das halte ich für unwahrscheinlich. Und die Frage ist jetzt, wie bedauerlich ist das, ne? Und kann eben so eine Pluralisierung von Ritualen kirchlicher, nicht kirchlicher Art das vielleicht auch ein Stück ersetzen? Für mich würde ein Problem da anfangen, wo ich den Eindruck hätte, und ein bisschen habe ich den, dass es mit dieser Pluralisierung eben auch eine sehr starke Kommerzialisierung einhergeht und es letztlich so ein bisschen den Charakter von Konsum eben bekommt. Also es ist dann auch die Frage, wie schön wird die Beerdigung, eine Frage von richtigen und rationalen Konsumentscheidungen wird.
Also ich würde natürlich für die Rituale kämpfen, weil ich glaube, dass sie Menschen auch Sicherheit geben und weil sie diese Schere, die wir im Moment haben in der Bestattungskultur, das wissen Sie wahrscheinlich als Bestatterin besser als ich, aber auf der einen Seite gibt es diese absolute Individualisierung, ich kann den Sarg noch anmalen und das Grab einzeln gestalten. Und
was
die anderen,
Religiosität nicht ausschließt.
Nein, das kann ja auch sein, aber die anderen werden anonym verscharrt. Ja, weil gesagt wird, zum Beispiel bei Hartz-IV-Empfängern gibt es keine ortsübliche Grabbestattung mehr, sondern dann das anonyme Verstreuen von Asche, weil die Gesellschaft nicht mehr bereit ist, die würdige Bestattung jedes Menschen auch zu begleiten, auch im Ritual zu begleiten. Und da denke ich, Bestattung, würdige Bestattung war im Christentum von Anfang an das 7. Werk der Barmherzigkeit, dass gesagt wird, jeder bekommt eine würdige Bestattung, dass auch der Letzte noch begleitet wird zum Friedhof. Und wenn kein Angehöriger da ist, gehen die Nachbarn mit. Ich finde diesen Verlust von Ritualen problematisch. Es kann verschiedene geben, aber die Menschen müssten noch welche kennen. Und diese Verunsicherung, die ich in Bestattungsfeiern am Grab erlebe, man weiß nicht, soll man hingehen oder nicht, dann steht in der Zeitung von Beileidsbekundungen am Grab, bitten wir abzusehen, und dann geht man zum Grab, wirft die Blume rein oder 3-mal Asche, wenn man noch weiß, dass das oder Erde, dass man das tut, und dann sitzen die Angehörigen da und ich weiß nicht, soll ich hingehen, aber natürlich ist auch das ein gutes Ritual, dass ich in den Arm nehmen kann, kann sagen, es tut mir so leid und Tränen fließen dürfen. Diese Rituale sind ja heilsam, und wenn wir die Rituale verlieren, geht auch ein Stück des Gewebes von Miteinander verloren. Ich habe das früher erlebt auf dem ersten Dorf, wo ich war, mussten wir, es waren 7 Dörfer in einem, mussten wir die Straße hoch zum Friedhof, da fuhren die Autos selbstverständlich rechts ran und machten den Motor aus. Mhm. Ich habe vor einiger Zeit in Soest beerdigt, da fing ein Hubkonzert an, weil wir mit dem Trauerzug über die Straße mussten. Also da
also
ist doch
jetzt
auch
nicht als Ehrung
nein,
für den
macht
Toten.
Doch schon, dass ihr von der Straße kommt. Darum ging es. Und da muss man doch mal sagen, eine Gesellschaft braucht auch gemeinsame Rituale, um mit solchen Situationen umzugehen. Und deshalb würde ich ja für die Rituale kämpfen. Natürlich haben Muslime andere Rituale als Christen, aber sie haben welche.
Stefanie ja. Gräfe, nochmal zu den Ritualen.
Genau, ich wollte jetzt auch nicht gegen Rituale im Allgemeinen sprechen, sondern nur meine Zweifel anmelden, dass wir in absehbarer Zeit einen Prozess erleben werden, in der es zu allgemeinverbindlichen Ritualen, die tatsächlich die ganze Gesellschaft umfassen, kommen kann, in der Form, wie es das in früheren Zeiten, sagen wir vielleicht beispielsweise sogar in vielleicht nicht ganz früheren 50er, 60er Jahren gegeben hat. Da hat ja eine Pluralisierung stattgefunden, die sich auch ein Stück daraus resultiert, dass man sich eben gegen diese dann oft auch als sehr starr empfundene Form der Ritualisierung, gerade bei Beerdigungen, gewandt hat. Und ich glaube, jetzt haben wir es eben mit dieser Pluralisierung zu tun und mit der müssen wir zurechtkommen. Das bedeutet nicht, dass es gar keine Rituale geben kann oder geben sollte, nur ich glaube, dass die dynamisch sind und dass die plural sind und dass eine ganz spannende Frage zum Beispiel die wäre, das wäre etwas, was ich für wichtig halten würde, wie gehen wir nicht nur mit Beerdigungen um, sondern wie gehen wir zum Beispiel mit Trauernden um? Und da haben wir tatsächlich eine Kultur, in der es einerseits einen starken psychologischen Diskurs gibt über das richtige Trauern und wie man das gestalten kann und wie heilsam das dann sein kann und so weiter. De facto ist es aber so, ich glaube, man bekommt maximal 3 Tage frei zum Beispiel und das auch nur, wenn ein Verwandter ersten Grades oder der Ehemann, die Ehefrau stirbt und wo in unserer Gesellschaft im Alltag hat Trauer tatsächlich Platz. Weil Trauer bedeutet eben auch, unter Umständen nicht mehr leistungsfähig zu sein, bedeutet nicht mehr innovativ, nicht mehr kreativ zu sein. Also all die Eigenschaften, die jetzt sehr stark gefordert werden von den Individuen, sind in der Regel die, die Trauernde gerade nicht erbringen können. Und da habe ich die Wahrnehmung, dass es darüber praktisch wenig Diskurs gibt.
Claudia Marschner, der Philosoph Wittgenstein hat gesagt, niemand kann alleine einer Regel folgen. Jetzt haben wir schon mehrfach gehört, bei Ihnen gibt es durchaus individualisierte Formen der Bestattung. Wie individuell ist das denn dann eigentlich am Ende oder wie sehr sind das auch Dinge, die eben von anderen übernommen werden, weitergetragen werden?
Also ich glaube, das Wort individuell stimmt schon nicht oder führt in die Irre. Natürlich ist es individuell, aber zu mir kommen ja Menschen und die sagen nicht, wir haben unseren Freund verloren, wir möchten den ganz individuell bestatten, sondern wir haben Ideen, wir konnten mit dem sprechen, wir haben den Sterben begleitet, wir haben ihn 3 Tage zu Hause gelassen, wir haben die Totenwache gehalten, wir wollen eben trotzdem den Sarg bemalen, weil eine Gruppe von Künstlern aktiv ist oder weil es Kinder gibt und denen müssen wir was in die Hand geben, also geben wir denen einen Pinsel und die sollen letzte Grüße auf den Sarg schreiben. Niemand kommt und sagt, ich möchte ganz besonders ausgeflippt und individuell sein, sondern es geht immer darum, dass ein sehr eigener Charakter gestorben, wobei das jeden Menschen meint und ich muss einfach rauskriegen, wer ist da gestorben. Also war die Mutter extrovertiert oder introvertiert, welche Musik mochte sie, welche Blumen hat sie gemocht, will jemand aus der Familie was sagen, können wir einen Pfarrer bestellen, muss es ein Redner sein, da bin ich auch fast mittlerweile so ein bisschen nicht dagegen, aber ich denke dann so, das ist zu professionell und zu gekauft. Eigentlich ist mein Beruf schon überflüssig und dekadent und im Grunde genommen eine Frucht einer bequemen Gesellschaft, das muss man so sagen. Also irgendwann hat mal ein Tischler wahrscheinlich gesagt, Mensch, kümmert euch doch nicht drum, ich mache jetzt das ganze Paket für euch. Jetzt nenne ich mich Agentur und Bestattungsagentur. Früher gab es ja nur die Schreiner. Ja?
Sie beschreiben jetzt gerade das Prinzip der Ökonomisierung aller Lebensbereiche, an denen Sie natürlich dann letztlich auch Ihren Beruf
Naja, ich kann noch was anderes. Also,
ja, das ist...
Also ich meine, das, entweder man bewegt was oder nicht.
Was Sie eben natürlich nochmal beschrieben haben, also das Entwickeln auch von Ritualen des Abschiednehmens, das ist natürlich in unserer Gesellschaft heute, wo es eigentlich im Alltag gar nicht so viel Abschied nehmen gibt, Margot Kirstmann, früher, wenn jemand eine Stadt verließ, um in eine andere zu gehen oder übers Meer, dann war er lange weg. Und heutzutage ist man über Skype und über Facebook und über Twitter eigentlich immer anwesend. Und das ist eigentlich eine große Herausforderung, für Menschen mit dem Nicht-Anwesen des anderen umzugehen.
Na, ich denke, es ist dann eben doch für viele ein Schock, dass der Tod nicht in den Griff zu kriegen ist und so endgültig ist. Ein endgültiges Wort. Und wenn es da individuelle Formen gibt, finde ich es gut. Ich muss jetzt mal für die Bestatter, Bestatterinnen sagen, dass ich auch oft erlebt habe, dass es eine große Dankbarkeit gibt in dieser Schocksituation, in der so viel entschieden werden muss. Da muss ja dann, wenn vorher nicht drüber gesprochen worden ist, gibt es ja in dieser ganz kurzen Zeit zwischen Tod und Bestattung viel Entscheidungsdruck, bei dem Menschen auch einfach eine Hand brauchen, die ihnen hilft. Und viele Bestatter, finde ich, machen das großartig. Ich hoffe, Pfarrerinnen und Pfarrer, oder ich bin überzeugt, Pfarrerinnen und Pfarrer auch. Aber dass Menschen in dieser mobilen Welt, in der sie immer glauben, alles ist möglich, nicht daran denken, dass der Tod ein endgültiges Wort hat, jedenfalls für diese Welt. Als Christin sage ich natürlich nicht das Endgültige für alle Zeit, aber für diese Welt, das ist auch ein Trauerspiel, weil es auch die Kostbarkeit von Beziehungen gar nicht deutlich macht. Wie kostbar ist das, dass du diese Zeit miteinander hast, und wie wichtig ist es, euch zu sagen, was ihr zu sagen habt, wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, hätte ich gewusst, dass der Vater stirbt, dann hätte ich so viel noch gesagt. Und da frage ich mich, warum schaffen wir es das nicht, als Lebende zu sagen? Und selbst, das erlebe ich selbst bei Menschen, wo klar war, die sind schwer krank, aber es wird nicht gesagt, was noch zu sagen ist. Und da kann nur ermutigen, und deshalb hoffe ich auch die Themenwoche ermutigt, dieses Nachdenken, müsste ich nicht darüber nachdenken, dass es möglich ist. Unerwartet kann der Tod eigentlich gar nicht sein, weil wir alle wissen, dass er kommt. Wie gesagt, ich bin nicht dafür, dass man jeden Tag so anfängt und denkt, ich könnte heute sterben, aber das wäre, glaube ich, eine Überbelastung. Aber gerade mit den Menschen, die uns nahestehen, diese Gespräche zu führen und auch das Entscheidende zu sagen.
Vom Komponisten Maurizio Kagel stammt der Spruch: An Gott zweifeln, an Bach glauben. Hier in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche werden alle 14 Tage Kantaten von Johann Sebastian Bach aufgeführt. Und ich habe vor dieser Sendung noch einmal in die Kantate Ich habe genug hineingehört, und da singt der Bass zum Schluss voller Jubel: Ich freue mich auf meinen Tod. Was wären Voraussetzungen, die wir schaffen können, dass Menschen dies nicht aus Verzweiflung, sondern vielleicht tatsächlich auch so positiv gestimmt, wie Johann Sebastian Bach es komponiert hat, sagen können: Ich freue mich auf meinen Tod? Stefanie Gräfe.
Da würde ich jetzt glatt eine Gegenfrage stellen: Warum sollten wir uns darauf freuen? Das leuchtet mir überhaupt nicht ein, ehrlich gesagt. Also Bach in allen Ehren, aber es leuchtet mir gar nicht ein. Ich habe neulich gehört von einer Veranstaltung mit dem Schriftsteller John Green, der dieses Buch geschrieben hat, Das Schicksal ist ein mieser Verräter, wo es um zwei krebskranke Jugendliche geht. Ich habe es nicht gelesen, aber es steht auf meiner Leseliste, was bei Jugendlichen anscheinend sehr, sehr gut ankommt. Und der hat auf einer Veranstaltung, ist er gefragt worden von einer jungen Frau, wie er selber zum Tod steht und was er dazu denkt. Und dann hat er gesagt, ich bin dagegen. Und das, finde ich, ist so ungefähr die klarste und eindeutigste Antwort, die man geben kann. Also warum sollte ich mich darauf freuen?
Ach, na ja, doch, irgendwann ja. Also ich finde, ich möchte jetzt ganz gerne noch eine Weile hier bleiben, und wir spekulieren natürlich mit meinem Beruf liegt es natürlich immer nahe, dass man dann auch rumspekuliert, also wie würdest du gerne sterben wollen und so. Und dann wurde ich das auch gefragt, und ich glaube, ich würde gern so mit 88 in einem Zug fahren und so wegruckeln und der Schaffner findet mich. Das ist natürlich gemein, weil der Schaffner muss dann damit klarkommen. Aber das wäre für mich, irgendwann möchte ich, also ewig zu leben wäre ja der Albtraum. Das wäre echt eine Bestrafung. Mm-mm. Also mit 90 spätestens würde ich dann auch gern gehen. So.
Wir sprechen uns wieder, wenn Sie 90 sind, würde ich sagen.
Na gut, 99.
Also ich denke schon, dass der Tod kann manchmal auch Erlösung sein. Also das habe ich auch erlebt von Menschen, die dann, gerade wenn sie Schmerzen erleiden oder wenn sie das Gefühl haben, dass alles das, was an Lebenskraft da war, langsam erlischt, dass dann auch so ein Ja zum Tod gibt. Das habe ich schon erlebt bei Menschen, die dann einfach auch loslassen wollen und dieses Gefühl da ist, das ist ein guter Übergang. Und zum anderen würde ich Ihnen da völlig recht geben, also diese Vorstellung, weiß nicht, 200 Jahre alt zu werden. Das Leben ist ja auch kostbar, weil es so begrenzt ist und weil wir von dieser Begrenztheit wissen. Das ewige Leben, denke ich ja dann, das wird nochmal ganz anders. Aber dass dieses Begrenzte, damit kann ich mich abfinden. Ich persönlich, wie Sie haben vorhin von der Ars Moriendi, von der Kunst zu sterben gesprochen. Im Mittelalter war es eben so, dass der Mensch auf keinen Fall plötzlich sterben wollte, weil er gesagt hat, ich möchte vorbereitet sterben, damit ich alles geregelt habe. Heute wollen alle plötzlich sterben. Also ich hätte auch persönlich lieber einen angekündigten Tod, dass ich wüsste, ich könnte noch da Abschied nehmen, wo ich will, und mich und die, die ich liebe, darauf vorbereiten, aber dann auch in Frieden loslassen können.
Die ARD-Themenwoche wird auch im Inforadio besondere Berufe vorstellen, besondere Formen des Gedenkens, danach fragen, ob wir über den Tod Witze machen dürfen, warum Menschen Lebensgefahren freiwillig riskieren und wie wir mit dem Tod anderer und dem eigenen in unterschiedlichen Kulturen umgehen. Bleibt zum Schluss noch ein Gedicht von Mario Wirz, Seiltänzer. Für diese Stunde schreibe ich mich in die Luft, sicher, dass auch Gott mein Gedicht liest, tanze ich mit dem Tod. Hoch über der Erde ist er mir verfallen. In dieser Stunde bin ich unsterblich. Mario Wirz schreibt mir dazu, solange schon lebe ich auf dem Seil, immer im Schatten aufgeregter Sterblichkeit. So oft haben mir die Engel Aufschub gewährt, doch diesmal muss ich wohl die Einladung des Todes annehmen. Ich muss nun üben, mein glückliches Leben loszulassen. Ich wünsche Mario Wirz und ich wünsche uns, dass wir die Zeit und den Raum finden für einen Tod, zu dem wir trotz allem Ja sagen können, und dann helfende Hände, die sich ihrer Macht und ihrer Ohnmacht bewusst sind. Danke für das heutige Gespräch, sage ich Margot Käßmann, Stefanie Gräfe und Claudia Marschner. Danke Ihnen hier in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche und wo immer Sie uns am Radio zugehört haben, für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus